SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. In den USA haben sich die Demokraten und die Republikaner auf einen Haushaltskompromiss geeinigt und damit einen sogenannten Shutdown erstmal verhindert. Das hat US-Präsident Trump mitgeteilt. Hintergrund des Haushaltsstreits ist der Einsatz der Grenzschutzbehörde ICE in Minneapolis. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Präsident Trump und die Demokraten im Senat geben sich 2 Wochen Zeit, um darüber zu verhandeln, wie den Einsatzkräften der Einwanderungsbehörde ICE Zügel angelegt werden können. Die Demokraten verlangen keine Streifenpatrouillen mit anlasslosen Überprüfungen mehr, Masken runter vom Gesicht, Körperkameras an und jeder Beamte muss eine sichtbare Dienstmarke tragen. Trump setzt jetzt auf seinen neuen Einsatzleiter in Minneapolis, Homan. Er soll die Operation dort so ändern, dass die Demokraten weitgehend nachgeben.
Auch in Italien sorgt die US-amerikanische Einwanderungsbehörde ICE für Ärger. Die italienische Regierung steht in der Kritik, weil sie dem Einsatz von ICE-Beamten bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo zugestimmt hat. Die Spiele beginnen heute in einer Woche. Aus Rom berichtet Tillmann Kleinjung.
Die Olympischen Spiele sind ein Moment des Friedens und der Brüderlichkeit, sagt Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala. Dass nun eine Miliz komme, die in Amerika töte und ohne Genehmigung in Häuser eindringe, sei ein Widerspruch, den er nicht akzeptieren wolle. Sala spricht damit vielen Landsleuten aus der Seele und die italienische Regierung ist um Schadensbegrenzung bemüht. ICE werde nie auf italienischem Territorium operieren, sagt Innenminister Matteo Piantedosi. Inzwischen hat der US-Botschafter in Italien präzisiert, was es mit dem Einsatz der umstrittenen Truppe auf sich hat. Die Rolle von ICE sei rein beratender und nachrichtendienstlicher Natur, ohne Patrouillen oder Vollstreckungsmaßnahmen. Dennoch, es werden Unterschriften gegen die Entsendung des ICE-Personals gesammelt und am Samstag planen Oppositionsparteien und Gewerkschaften eine Demonstration in Mailand.
Eine Woche lang keine Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte. Das soll Russlands Präsident Putin zugesichert haben, sagt zumindest US-Präsident Trump. Aus Russland selbst gibt es bisher noch keine Reaktion darauf. Einzelheiten von Lilia Becker.
In den abendlichen Nachrichtensendungen im Ersten Kanal und auf Rossiya 24 wird Trumps Aussage nicht einmal vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS schreibt nur, Zitat, laut Trump hat der russische Präsident zugestimmt. Zitat Ende. RIA Novosti, ebenso eine staatliche Nachrichtenagentur, setzt unter die Meldung einen Infokasten. Demnach würden ukrainische Kämpfer täglich mit Drohnen auf zivile Objekte Russlands zielen.
Bundeskanzler Merz hat am Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Selenskyj bedankte sich in dem Gespräch für die Winterhilfe aus Deutschland. Aus Berlin berichtet Sabine Henkel.
Durch die russischen Angriffe der letzten Wochen ist die Energieversorgung in der Ukraine zum Teil zusammengebrochen und Millionen Menschen haben weder Heizung noch Strom. Die Bundesregierung hat daher 2 Blockheizwerke zur Verfügung gestellt, mit denen 86.000 Menschen sowie mehrere Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen versorgt werden können. Außerdem wurden Generatoren und Pelletheizanlagen geliefert, sowie Munition für die Luftverteidigung. Merz hat in dem Gespräch mit Selenskyj die russischen Angriffe als systematisch und brutal bezeichnet, heißt es in einer Presseerklärung.
Wegen des Ukraine-Kriegs ist die Bundeswehr ja mittlerweile auch im Baltikum verstärkt im Einsatz. Auch woanders ist sie noch präsent. Der Bundeswehreinsatz im Irak soll nun verlängert werden. Das hat der Bundestag beschlossen. Demnach sollen bis zu 500 Soldaten und Soldatinnen noch ein weiteres Jahr dort bleiben, bis Januar 2027. Aus Berlin berichtet Bianca Schwarz.
Bei dem Bundeswehreinsatz im Irak geht es um den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Der IS war zwar vor einigen Jahren besiegt worden in Irak und Syrien. Nach Angaben der Bundesregierung kehrt der Islamische Staat aber in einigen Regionen zurück. Es gäbe wieder eine niedrige Zahl von IS-Anschlägen. Die Terrororganisation würde sich außerdem immer stärker dezentral organisieren und dadurch gelingt es ihr immer wieder, ihren Verfolgern zu entkommen. Deswegen sei es wichtig, weiter international präsent zu sein im Rahmen der NATO-Mission, heißt es im Antrag der Bundesregierung. Auch das irakische Regime würde sich eine Fortsetzung des Einsatzes wünschen.
In Spanien ist am Abend mit einer großen Trauermesse an die Opfer des Zugunglücks vor knapp 2 Wochen erinnert worden. Am 18. Januar waren 2 Hochgeschwindigkeitszüge in Andalusien zusammengestoßen. 45 Menschen waren dabei gestorben. Julia Macher berichtet aus Madrid.
In einer emotionalen Rede bat eine Angehörige im Namen der Betroffenen um gründliche und lückenlose Aufklärung. Nur die Wahrheit könne helfen, die Wunden zu heilen. 11 Tage nach der Kollision der beiden Hochgeschwindigkeitszüge in der Nähe von Adamus debattiert das politische Spanien erhitzt über die Ursachen des Unglücks. Bei der Suche konzentrieren sich die Behörden auf einen Schienenbruch entlang einer Schweißnaht an einem Schienenstück, das im vergangenen Frühsommer eingesetzt worden war. Warum die Schiene brach, ist noch unklar. Mögliche Wartungsmängel wies der Verkehrsminister zurück.
Die Westpfalz plant in Zukunft als eine große gemeinsame Wirtschaftsregion aufzutreten. So sollen Gewerbe- und Industrieflächen besser geplant und vermarktet werden. Landrat Lessmeister aus dem Kreis Kaiserslautern hat die Idee vorgestellt, dafür einen Zweckverband zu gründen, in dem alle 7 Regionen der Westpfalz zusammenarbeiten sollen. Einzelheiten von SWR-Reporterin Maren Kaps.
Ziel ist es, Gewerbeflächen auf Vorrat bereitzustellen, um schneller auf Unternehmensanfragen reagieren zu können. Das soll die Region für nationale und internationale Unternehmen attraktiver machen, ähnlich wie es Metropolregionen wie Rhein-Neckar oder Rhein-Main vormachen. Die wirtschaftlichen Herausforderungen der Westpfalz, wie hohe Verschuldung und fehlende Gewerbesteuereinnahmen, machen diesen Strategiewechsel notwendig. Neue Arbeitsplätze und Einnahmen durch Unternehmen könnten die finanzielle Lage der Kommunen verbessern. Eine sogenannte Zukunftsimpulsstudie, die im Februar vorgestellt werden soll, soll weitere Erkenntnisse liefern.
Und wir schauen zum Sport. In der Fußball-Europa League muss der VfB Stuttgart in die Playoffs ums Achtelfinale. Der Club hat zwar sein Spiel gegen die Young Boys Bern am Abend mit 3:2 gewonnen. Durch die Ergebnisse in anderen Spielen hat das aber nicht fürs direkte Weiterkommen gereicht. Der SC Freiburg hat sein Spiel gegen Lille mit 0:1 verloren. Infos dazu von Detlef Lindner.
Stadtverwaltung und Stadtrat hätten...
So, das war der falsche Take. Hier kommt die Info zum Europa-League-Spiel.
Der SC Freiburg muss seine erste Niederlage in der Europa League hinnehmen und hat in Lille eine schwache Leistung geboten. Der Sportclub wirkte sehr passiv, extrem ideenlos im Spiel nach vorne und hatte durch Adamu nur eine Torchance, die der Stürmer kläglich vergab. Es kam dazu, dass die Freiburger in der Schlussviertelstunde nur noch zu 10 waren. Eggestein sah nach einem Tritt im Mittelfeld zu Recht rot. Erst in der Nachspielzeit verlor der Sportclub durch einen Strafstoß von Olivier Giroud. Die Niederlage bleibt aber erstmal ohne Folgen für Freiburg. Der Sportclub zieht als Tabellensiebter direkt ins Achtelfinale ein.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es viele Wolken, örtlich Schauer und etwas Sonne. Am Anfang des Tages ist es frostig und teilweise gibt es auch dichten Nebel. Vorsicht, es kann glatt sein. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 0 Grad auf der Ostalb und 7 Grad in Mittelbaden.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Sie kam früh und heftig. Die Grippewelle ist in diesem Winter in vollem Gange. In vielen Regionen Deutschlands sind die Fallzahlen dabei deutlich höher als im vergangenen Jahr. Die ganze Woche über ist das Thema in unserer Serie. Heute wollen wir dabei mal auf die Kinder schauen. Wie schwer sie von der Grippe betroffen sind, darüber hat mein Kollege Jonathan Hadem mit Till Reckert gesprochen. Er ist Kinderarzt in Reutlingen und stellvertretender Vorsitzender des Baden-Württembergischen Landesverbands, des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.
Erwachsene können auch von der Grippe betroffen sein, aber Kinder sind häufig viel stärker von der Grippe betroffen oder die schweren Verläufe sind dann gleich schwerer gefühlt. Warum ist es tatsächlich so?
Also Kinder sind ja grundsätzlich so, dass sie mit fieberhaften Erkrankungen häufig und immer wieder krank werden. Das hat damit zu tun, dass das Kindesalter ein Alter ist, in dem Kinder sehr viel zu lernen haben. Auch immunologisch. Das bedeutet, dass sie viele dieser Erkrankungen durchmachen und dann hinterlässt eine Erkrankung eine zumindest teilweise Immunität. Die geht, wenn man jetzt die Erkrankung durchmacht, in der Regel tiefer und länger, wie jetzt bei einer Impfimmunität. Und deswegen ist es so, dass Erwachsene bei vielen Grippeviren, die so kursieren, irgendwie eine gewisse Immunität schon haben von früher. Deswegen erkranken sie seltener. Aber wenn sie erkranken, dann ist das nicht unbedingt leichter. Und das ist eben bei vielen Viruskrankheiten so. Denken Sie an, was weiß ich, zum Beispiel Hepatitis A oder denken Sie an FSME oder denken Sie an Corona. Da war das doch auch so. Kinder, die erkranken, aber sie haben seltener Komplikationen, seltener schwere Verläufe. Es ist nicht so, dass Kinder besonders komplikationsträchtig erkranken im Vergleich zu Erwachsenen. Vielleicht abgesehen von den ganz Kleinen.
Für welche Kinder in welchem Alter kann denn die Grippe tatsächlich besonders gefährlich werden?
Also zunächst mal für die ganz Kleinen, weil da einfach viele Dinge in Frage kommen, die eben auch hohes Fieber machen können und so weiter. und weil da manchmal eben auch besondere Dinge notwendig sind. Und dann für Kinder mit chronischen Grunderkrankungen, also zum Beispiel Asthma, zum Beispiel Diabetes, Herzprobleme und so weiter und so fort, neurologische Erkrankungen auch.
Wenn Kinder dann tatsächlich die Grippe haben, dann ist es häufig gleich mit ziemlich viel Emotionen verbunden. Welche schweren Komplikationen kann es denn bei Kindern bei der Grippe tatsächlich geben, die auch wirklich gefährlich werden können?
Also meistens gibt es da ja keine Komplikationen, sondern das, was sozusagen am breitesten da ist bei den Kindern, die jetzt wirklich voll symptomatisch sind, ist sehr hohes Fieber. Sehr hohes Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Also das heißt, die Kinder, die sind dann wirklich krank. Das kommt plötzlich. Es dauert in der Regel die erste akute Phase so 3 Tage. Dann ist ein Tag ein bisschen weniger Fieber. Man denkt, sie haben es schon überstanden und dann kommt noch mal so 1 bis 2 Tage Fieber hinterher. Also so dieser typische zweigipflige Verlauf. Dann ist es so, dass üblicherweise ein Husten kommt, entweder gleich am Beginn oder sonst spätestens am 3. Tag, der so ein bisschen über der Luftröhre wehtut, also am oberen Ende vom Brustkorb. Dieser Husten, der geht dann noch 1 Woche länger. Und in dieser Zeit sind die Kinder wirklich deutlich krank, also deutlicher wie bei vielen anderen Viruserkrankungen sonst. Komplikationen darüber hinausgehend sind selten. Das könnte sein, zum Beispiel eine Lungenentzündung, wo dann ungewöhnlich angestrengte Atmung auftritt im Verlauf der Erkrankung. Das könnte sein, eine Mittelohrentzündung. Ganz selten mal hat man irgendwas Zentrales oder etwas, was auch in Einzelfällen vorkommt, ist eine sogenannte Muskelentzündung, wo dann die Kinder plötzlich im Verlauf der Grippe nicht mehr richtig laufen können, wo ihnen die Waden unglaublich wehtun. Und das klärt sich aber auch in ein paar Tagen wieder. Wichtig ist halt, dass man das weiß und dann nicht zu viele Dinge, also sozusagen diagnostisch, da macht.
Man muss tatsächlich auch genau wissen, ob ein Kind tatsächlich eine Grippe hat oder ob es vielleicht auch einfach nur eine sehr starke Erkältung ist. Woran kann man das denn erkennen und könnte man auch erkennen, dass es möglicherweise einen schweren Verlauf nimmt?
Also zunächst mal in der Praxis weiß man das meistens nicht. Rausfinden könnte man das nur, indem man Virusgenom untersucht, also einen sogenannten Abstrich macht, wie beim Coronavirus. Das wird aber in den meisten Fällen gar nicht gemacht. Man kann es schwer vermuten, wenn eben dieser typische Verlauf da ist, wenn jeder zweite Tag der nächste krank ist, wenn es also sozusagen in einer Epidemie auftritt und diese Verläufe relativ eintönig sind. Also wirklich, man kann, wenn Patienten kommen, kommen die Eltern und sagen, ah, mein Kind hat Hochfieber, nicht? Dann sagt man, ja, seit wann? Ja, seit vorgestern. Und dann kann man schon sagen, ja, und gibt es sonst noch jemanden, der krank ist? Ja, die ganze Familie hat es oder die ganze Klasse und so weiter, alle ähnlich, nicht? Dann kann man schon ahnen. Also da wird in der Regel wird da nichts angestrebt bezüglich irgendeiner Diagnostik in der Praxis. Man muss noch dazu sagen, es gibt eben dieses Vollbild, dann gibt es wenig symptomatische Fälle, die aber auch ansteckend sind. Und dann gibt es auch symptomlose Grippevirusträger. Und deswegen kann man eben auch jetzt durch Quarantäne oder durch irgendwie sowas die Grippe nicht in den Griff kriegen.
Einschätzungen waren das von Till Reckert, Kinderarzt in Reutlingen und stellvertretender Vorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg. Unsere komplette Serie zur Grippewelle haben wir für Sie auch nochmal als SWR aktuell Kontext zusammengefasst. Den hören Sie ab sofort in der ARD Audiothek.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundesrat kommt heute zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem mehrere Gesetze, die die Rechte von Verbrauchern stärken sollen. Unter anderem geht es um das Widerrufsrecht bei Online-Käufen. Einzelheiten von Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio.
Schon jetzt gilt, wer im Internet bestellt, kann die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen rückgängig machen. Doch das ist manchmal kompliziert. Nicht bei jedem Online-Anbieter findet man eine Mailadresse. Hinter manch angegebener Telefonnummer erwartet den Kunden kein persönlicher Ansprechpartner, sondern eine Dauerwarteschleife. Das soll ein Ende haben. Künftig müssen Anbieter auf ihrer Internetseite einen einfach zu findenden Widerrufsbutton installieren. So einfach wie das Bestellen soll künftig auch das Widerrufen sein, so hat es Justizministerin Hubig gesagt. Egal, ob es um Einkäufe geht oder um ein Abo oder Finanzdienstleistungen. Der Bundestag hat das Gesetz schon beschlossen. Nun befasst sich der Bundesrat damit. Außerdem geht es in der Länderkammer um die Produktsicherheit. Auch hier sind vor allem Online-Käufe im Blick, gerade von billigem Spielzeug aus China.
Der Bundestag befasst sich heute in erster Lesung mit einer geplanten Neuregelung bei Organspenden. Die Bundesregierung will mit ihrem Gesetzesentwurf den Kreis möglicher Lebensspender erhöhen. Wie genau, erklärt Birte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio.
Deswegen sollen sogenannte Überkreuzspenden möglich werden. Was das ist, das wird wahrscheinlich an einem Beispiel am klarsten. Es gibt Paar Nummer 1, das ist ein Ehepaar. Die Frau braucht eine Spenderniere. Der Mann sagt, ja, ich bin bereit, meine Niere zu spenden für meine Frau. Die passen aber biologisch nicht zusammen. Da wäre also bisher keine Spende möglich. Dann gibt es ein zweites Paar, Mutter und Tochter. Dasselbe Problem. Die Tochter braucht eine Niere. Ihre Mutter wäre bereit, eine Niere zu spenden. Die passt biologisch auch nicht. Die Lösung soll in Zukunft sein, diese beiden Paare, die sich nicht kennen, deren Nieren aber zusammenpassen, anonym zusammenzubringen. Und die dürfen dann sozusagen ihre Nieren über Kreuz spenden.
Bundeskanzler Merz reist heute in Kroatiens Hauptstadt Zagreb. Dort treffen sich die Spitzen der Europäischen Volkspartei zu einer Klausurtagung. Neben Kommissionschefin von der Leyen und EU-Parlamentspräsidentin Metsola sind viele weitere europäische Regierungschefs anwesend. Auf der Tagesordnung stehen die Stärkung der europäischen Wirtschaft und des Binnenmarkts sowie die gesellschaftliche Akzeptanz des Klimaschutzes. Die Bundesagentur für Arbeit stellt heute an ihrem Hauptsitz in Nürnberg die Arbeitsmarktzahlen für Januar vor. Erfahrungsgemäß sind zu Jahresbeginn mehr Menschen ohne Job. Aus Nürnberg berichtet Wolfram Welzer.
Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, wird heute eine Zahl von über 3 Millionen Arbeitslosen verkünden. Da sind sich Arbeitsmarktexperten sicher. Denn im Januar steigt die Arbeitslosigkeit jahreszeitlich bedingt immer, ganz unabhängig von der wirtschaftlichen Lage. Und im Dezember waren bereits gut 2,9 Millionen Menschen ohne Job. Grund für den Sprung im Januar ist nicht nur die Winterarbeitslosigkeit, die möglicherweise heuer etwas deutlicher spürbar ist als in den letzten Jahren. Eine wichtige Rolle spielt auch, dass viele befristete Arbeitsverträge zum Jahresende auslaufen. Neu eingestellt wird dagegen derzeit nur sehr verhalten. Die Arbeitskräftenachfrage kommt noch nicht in Schwung, allen Ankündigungen über Investitionspakete und Erleichterungen für die Unternehmen zum Trotz. Von einem kraftlosen Arbeitsmarkt sprach der Chefvolkswirt des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung diese Woche.
Gegen einen Arbeitsplatzabbau wird heute in Bretten demonstriert. Dort ist eine Menschenkette rund um das Werk des Haushaltsgeräteherstellers Neff geplant. Das soll geschlossen werden. Zu der Protestaktion hat die IG Metall aufgerufen. Einzelheiten von SWR-Reporterin Rebecca Plies.
Rund 2 Kilometer lang soll die Menschenkette einmal rund um das Neff-Gelände in Bretten führen. Laut Dirk Becker, Geschäftsführer IG Metall Bruchsal-Bretten, sind dafür etwa 2000 Menschen nötig. Die Mahnwache ist eine von vielen Protestaktionen gegen die geplante Schließung des Werks. Rund 1000 Arbeitsplätze sind davon bedroht. Vor 2 Wochen hatten erste Gespräche zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung stattgefunden. Betriebsrat und IG Metall wollen erreichen, dass die Schließungspläne von Neff in Bretten zurückgenommen werden und dass über Alternativen diskutiert wird. An der Menschenkette wollen sich auch Vertreter von umliegenden Unternehmen und Kirchen beteiligen.
Ein Werk oder ein Standort eröffnet wird dagegen heute in Alzey. Die Lufthansa-Tochter Lufthansa Technik Aero eröffnet dort ein neues Logistikzentrum. Dort sollen künftig vor allem Triebwerke und Ersatzteile für Regional- und Kurzstreckenflugzeuge von Kunden weltweit gelagert werden. Insgesamt kümmern sich am Standort Alzey rund 800 Beschäftigte um die Wartung und die Reparatur von Triebwerken. Deutschland spielt heute bei der Handball-Europameisterschaft im Halbfinale gegen Kroatien. Es ist das erste K.O.-Spiel des Turniers, heißt, wer verliert, fliegt raus, wer gewinnt, schafft's ins Finale. Für den deutschen Spieler Renas Uscins ist das aber kein Problem.
Vielleicht konnte man sehen, dass uns vielleicht Druck gar nicht so schadet, sondern eher Aufwind gibt, weil jeder nochmal den extra Fokus hat, seine Stärke einzubringen. Das Gute ist, wir haben schon mehrmals gegen die gespielt. Wir sind schon einige Male auch daran gescheitert, aber wissen auch, was wir da für Lehren draus ziehen mussten.
Eins macht auf jeden Fall Mut. In der Vorbereitung auf die EM hatte Deutschland 2-mal gegen Kroatien gewonnen. Hier bei uns in SWR Aktuell können Sie heute live dabei sein beim Halbfinale. Wir übertragen das Spiel ab 17.45 Uhr.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin geht's heute tierisch zu. In den Heiligen Hallen der Bundespressekonferenz wird die Drei-Löwen-Allianz ins Leben gerufen. Und zwar von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Hessens Landeschef Boris Rhein und dem baden-württembergischen CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Manuel Hagel. Unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow berichtet über Löwen und Kätzchen.
Drei Löwen im Regierungsviertel, da staunt der Berliner Bär und versteht, die Herren im feinen Zwirn kommen als Löwen daher, weil ihre Bundesländer den König der Tiere im Wappen haben. Zwei von ihnen, nämlich Söder und Rhein, sind in ihrem Reich ja auch schon King of Kabinett. Hagel will das in Baden-Württemberg erst noch werden. Der gemeinsame Termin, dessen genauen Grund man nicht so kennt, soll ihm wohl genau dabei helfen. Geht Manuel Hagel jetzt schon als Löwe durch? Als einziger Nichtregierungschef der Runde fehlt ihm mal mindestens die Mähne. Fun Fact: In Bayern dürfte Jungspund Hagel wegen einer Mindestaltersgrenze von 40 Jahren noch gar nicht Ministerpräsident werden. Müssen wir ihn uns also vorstellen als das Kätzchen am Katzentisch? Oder als Thronfolger Simba, der im Disney-Film König der Löwen singt: Ich will jetzt gleich König sein.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.